Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, herzlich willkommen. Was für Zeiten, in denen wir leben und arbeiten. In den vergangenen Jahren, da gab es ja stetig zunehmende Herausforderungen für die Branche ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wirtschaftliche Sorgen, die Inflation, eine allgemein festzustellende Verunsicherung von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, all das. Und inzwischen sind wir ja nach Neuwahlen auch noch auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung. Und die Frage stellt sich eben, wie kommen diese ganzen Faktoren zusammen? Wie treffen die zusammen? Und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Wirtschaft, aber eben auch auf die Heimtierbranche und die Heimtierhaltung? Wir haben viele aktuelle Herausforderungen. Hinzu kommt natürlich die allgemeine Wettbewerbsentwicklung und die Grundfrage, die sich viele in der Branche stellen, wie entwickelt sich die Tierhaltung und wie die Heimtierbranche. Und über all das und noch einiges mehr möchte ich heute sprechen mit Frau Dr. Christina Münch. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Herr Schlüter, herzlich willkommen auch in die Runde von mir.
Ja, da sind wir wieder. Ich habe mal überlegt, jetzt vor ein paar Tagen, wie lange wir uns jetzt schon kennen oder wann wir die ersten Projekte auf den Weg gebracht haben. Und das müsste das Jahr 2020 gewesen sein, also quasi inmitten der Pandemie.
Ja, genau, so war's.
Dementsprechend kennen wir uns auch, das ist so ein bisschen skurril, auch nur virtuell eigentlich, ne?
Ja, persönlich haben wir uns tatsächlich noch nie gesehen, ja.
Gut, aber wird sich irgendwann sicherlich auch nochmal ergeben. Vielleicht kurz zum Start, bevor wir in Medias Res gehen, denn wir werden heute uns beschäftigen mit den Erkenntnissen der Haustierstudie, die wir zusammen ja inzwischen in guter alter Tradition, kann man schon sagen, durchführen. Aber vielleicht bevor wir starten, können Sie sich ja einmal vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, sehr gerne mache ich das. Vielen Dank, Herr Schlüter. Herr Schlüter hat es schon angekündigt, wir kennen uns 5 Jahre und seit der Zeit ist es tatsächlich so, dass ich auch in die Heimtierbranche intensiver von der Marktdatenseite eingestiegen bin. Ein ganz spannender und ganz wichtiger Bereich und insofern zäume ich tatsächlich das Pferd im wahrsten Sinne von hinten auf. Ich bin eigentlich aus der Pferdebranche erwachsen, Agrarwissenschaftlerin, promovierte Agrarwissenschaftlerin. Mein Herz schlägt eigentlich vor allen Dingen für die etwas größeren Tiere, nämlich für Pferd und auch das Rind. Und die landwirtschaftlichen Nutztiere. Ich habe eine Berufsreiterausbildung gemacht, bin einen sehr klassischen Weg in der Vergangenheit gegangen, immer mit dem Fokus auf die Tierzucht, die Tierhaltung. Ich komme vom Hof, das ist quasi das Fundament meiner persönlichen Entwicklung und habe dann 2010, 2011 an der Uni Göttingen das Horse Future Panel gegründet, ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Marktdaten für die Pferdebranche zu erheben, die es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in der Form noch gar nicht gab. Und seitdem haben wir mit dem Horse Future Panel bereits ja über 250.000 Menschen befragt zu allen möglichen Fragestellungen rund um das Thema Pferd, aber dann eben auch in den Folgejahren zu Themen rund um Hund, Katze, Maus oder eben auch das Rind, zur Marktentwicklung, Pflanzenzucht etc. Und natürlich eben auch zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Und das eine ist natürlich die Marktdatenerhebung als solche, aber darüber hinaus versuchen wir eben auch immer wieder die gewonnenen Erkenntnisse in gesellschaftlich-soziologische Zusammenhänge zu setzen, um daraus Handlungen ziehen zu können für die Zukunft. Und insofern spielt natürlich auch ein kleines bisschen Zukunftsforschung eine Rolle. Und ich freue mich sehr, dass ja, wir mittlerweile wirklich in sehr bewährter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Take 5 und Herrn Schlüter und dem Team viele weitere tolle Erkenntnisse gewinnen konnten und hoffe, dass wir jetzt das ein oder andere mit Ihnen gemeinsam vertiefen können.
Genau, ja, also das freut mich sehr und vielen Dank für die Vorstellung. Und wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen und Einblick bekommen, weil eine meiner Eingangsfragen wäre fürs Intro eigentlich gewesen, was verbinden Sie selbst mit Tierhaltung? Aber Sie haben das schon perfekt vorweggenommen bzw. beantwortet. Und ich finde es eben toll, dass Sie da die persönliche Ebene mitbringen in Sachen Tierhaltung und die eigene Erfahrung auch im Arbeitsalltag und auf der anderen Seite eben die wissenschaftlich fundierte Grundlage. Und wir kommen ja wiederum mit einem völlig anderen Ansatz um die Ecke. Also wir sind ja dann als Beratung und als Agentur eher darauf spezialisiert, ja, Firmen zu helfen, wie sie dann eben bestimmte Botschaften gezielt vermitteln. Und uns fehlten eigentlich dann an der Stelle noch auch Erkenntnisse, die man nutzen kann, um überhaupt die Basis zu haben für Entscheidungen, die getroffen werden, um dann später diese Maßnahmen auch einleiten zu können. Und wir haben ja eigentlich sehr viel an unterschiedlichen Erkenntnissen, wenn wir jetzt mal blicken und dann direkt auch einsteigen in unsere Studie, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Wir haben es eben schon mal gesagt, das war jetzt zum wiederholten Male knapp 2000 Menschen in Deutschland, die eben auch entsprechende Erfahrungen im Bereich der Heimtierhaltung haben, haben wir befragt von Juni bis August 2024. Und da sind schon einige ganz spannende Erkenntnisse rausgekommen. Also vielleicht kurz, das ist sicherlich nochmal so das Setting oder der Grundrahmen, über den wir sprechen müssen. Wir haben eben da schon eine Repräsentativität oder eine repräsentative Rolle der Heimtierhaltenden dann eben auch entsprechend vorausgesetzt in der Studie.
Genau, also letztendlich ist ja immer die Frage, gerade wenn man Zweifel an bestimmten Marktdaten hat, ob die Studie auch überhaupt repräsentativ ist. Als wir gestartet sind, war tatsächlich die Fragestellung, was ist denn eigentlich die Grundgesamtheit? Und natürlich gibt es in Abhängigkeit der Tierarten auch unterschiedliche Grundgesamtheit und auch Strukturen innerhalb der Tierbesitzer. Und wir haben aber eben verschiedene Marktanalysen aus den vergangenen Jahren zugrunde gelegt und uns entsprechend in den Studien auch bei den Einzelstichproben darauf bezogen. Und so können wir wirklich sagen, dass unsere Studie annähernd repräsentativ ist. Vor allen Dingen, wenn wir sie eben im Jahresverlauf übereinander legen, kommen wir zu einer sehr gleichmäßigen Ebene der Teilnehmer.
Ja, und wenn wir dann mal direkt in die Erkenntnisse einsteigen, wir versuchen das natürlich auch immer so zuzuspitzen, dass es für Hersteller oder den Einzelhandelsbereich oder E-Commerce-Anbieter in der Heimtierbranche spannend und interessant ist. Wenn man erstmal so die Grundbasis sieht und die allgemeinen Aussagen gegenprüft, also wir fragen ja auch immer ab, wie dann eben die Einstellung zu bestimmten Aussagen rund ums Haustier, rund ums Thema aussieht. Und da haben wir eben schon erneut festgestellt, und der Trend hat sich aus meiner Sicht auch nochmal verfestigt, dass gerade die positiven Faktoren, die dem Heimtier zugesprochen werden, also unter dem Gesichtspunkt positiver Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden etc., dass das nochmal deutlich zugenommen hat.
Genau, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich immer wieder auch im Hinterkopf habe, auch jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute, dass das wirklich, wir sprechen über Herausforderungen. Es ist, wenn man jetzt die Nachrichten liest, ist es wirklich erschreckend, was für ein Durcheinander in der Welt eigentlich stattfindet, worauf kann man sich verlassen, womit müssen wir eigentlich rechnen? Und diese Unsicherheit, die spürt man ja schon sehr deutlich in der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, man kann sich nur noch auf wenig verlassen. Und das ist tatsächlich die Chance aus meiner Sicht der Tierhaltung und auch insbesondere der Haustierhaltung. Wenn man ein Haustier als Partner, als Lebensbegleiter gefunden hat, dann ist das wirklich eine große Konstante, die für Verlässlichkeit und Stabilität steht. Und das sind schon auch Werte, die für die Menschen wichtig sind, gerade in Zeiten, die sehr unruhig sind, wo Familien auseinanderbrechen, wo ja Krisen in der Welt sind. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich das ganz große Fundament für die Haustierbranche ist eben diese intensive Beziehung zwischen Mensch und Tier, die durchgängig als positiv und persönlichkeitsfördernd wahrgenommen wird.
Ja, und so sagen eben 96% der Befragten, dass eben Haustiere einen positiven Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden aus ihrer Sicht haben. Und der Wert hat sich dann sogar nochmal von unserer ersten Studie dann deutlich erhöht, also von 93% auf 96%, also dementsprechend nahezu komplette Zustimmung. Wen wundert's? Und dann gibt es eben natürlich auch Herausforderungen. Sie haben es eben schon mal gesagt, so viele unterschiedliche Herausforderungen, die von außen kommen. Neulich sagte eine Expertin auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, es handelt sich da um Polykrisen, die so auf uns einströmen. Aber auch innerhalb der Heimtierhaltung selbst gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen oder unterschiedliche Herausforderungen. Und wir hatten eigentlich immer so als ja in negativer Weise Top-Herausforderungen den illegalen Handel von Haustieren, etwa den illegalen Welpenhandel. Der wurde immer ganz weit oben eingruppiert und daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Aber wenn man jetzt mal so auf die Plätze darunter schaut, dann ist eben dieses Thema Preis, also Preissteigerungen, dann 2024, 2025 deutlich wichtiger geworden oder zunehmend in den Fokus gerückt. Und das ist, glaube ich, schon signifikant, also sicherlich auch eine Herausforderung für Hersteller oder auch die Anbieter in der Branche.
Ja, unbedingt. Sie haben das ja schon angesprochen, dass die Preissteigerungen gerade im Bereich der Tierarztbesuche durch die neue Gebührenordnung ein zentrales Thema sind, was einfach auch emotional sehr bedeutend für die Tierbesitzer ist, weil sie sich einfach Sorgen machen, ob sie den Tierarztbesuch, den notwendigen, auch bezahlen können. Darüber hinaus ist natürlich so, dass insgesamt die Preise sehr deutlich gestiegen sind und über die letzten Jahre haben ja auch die Akteure aus der Pferdebranche, auch ein Stück weit aus der Landwirtschaft, ja ein Stück weit neidvoll auf die Haustierbranche geschaut, weil es scheinbar kein Ende nach oben ging. Es waren wirklich viele Wachstumsbewegungen und das ist sicherlich etwas, womit man in Zukunft rechnen kann. Dass große Steigerungen, was die Tierzahl angeht, nicht mehr zu rechnen ist, weil einfach dieser finanzielle Druck so deutlich spürbar ist und die Sorge, ob man eben wirklich das auch finanziell wuppen kann, wenn man es mal so lax sagen darf.
Ja, also das ist ja auch wirklich spannend, weil ich habe mal vor einiger Zeit auch mit unterschiedlichen Expertinnen, Experten aus der Branche, auch teilweise aus den Verbänden gesprochen und da war dann schon auch so die Einschätzung, dass es eben auch eine gewisse Seitwärtsbewegung in bestimmten Sortimentsbereichen gibt, was sowohl Tierbestand als auch eben Umsätze betrifft. Sicherlich kein Grund für Panikmache, aber auf der anderen Seite sieht man eben schon, dass da aufgrund dieser Preissteigerungen und des sich ändernden Konsumentenverhaltens eben durchaus Herausforderungen da sind. Was ja auch immer zu beobachten ist, Sie haben das ja eben so ein bisschen durch die persönliche Ebene bestätigt. Haustiere sind ja eigentlich so ein Thema, so ein Lifelong-Thema, kann man sagen. Also Freunde fürs Leben, eine lange Beschäftigung mit Heimtieren, das ist ja wirklich ein Thema, das viele durch ihr komplettes Leben begleitet.
Ja, absolut. Also das ist auch übergreifend eigentlich über alle Tierarten. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt auch für Akteure aus der Branche, dass sie nicht versäumen, die Kinder und Jugendlichen für das Thema letztendlich zu begeistern. Wenn man nämlich einmal auf den Geschmack oder auf diese besondere Beziehung zum Tier gekommen ist, dann begleitet das ein Leben, selbst wenn es Phasen gibt wie Studium oder ähnliches, wo man eben kein Tier halten kann. Aber häufig kommt ja dann zumindest mit der Familiengründung, mit einer Veränderung der Lebensbedingungen, kommt dann doch wieder der Wunsch, sich ein eigenes Tier anschaffen zu können, zu wollen. Und leider ist es natürlich so, durch die Urbanisierung, ein ganz großer Megatrend, mit dem wir uns ja auseinandersetzen, hat man eigentlich im normalen Leben immer weniger Berührungspunkte zum Tier. Und das, was wir eben auch beobachten, ist, dass gerade auch in Kindereinrichtungen, in Schulen zunehmend ja auch Hunde oder Tiere als Unterstützer der Lehrer letztendlich eingesetzt werden, weil für das Tier eine andere Bereitschaft ist, sich zurückzunehmen, auch mal leise zu sein, weil man dem Tier nicht schaden möchte, wenn man das bei den Menschen auch ganz gerne mal in Kauf nimmt. Und ich glaube, dass so diese Bereiche sind neue Bereiche, neue Marktsegmente, die erschlossen werden müssen, damit sie einfach auch tiergerecht erfolgen und man auch Tier und Mensch gleichermaßen unterstützen kann. Und insofern ist es, glaube ich, wirklich ganz wichtig, so diese Lifetime-Ebene, die das Tier mit sich bringt, auch weiter zu pflegen, aber auch gleichzeitig neue Wege zu finden, Menschen mit dem Tier in Berührung zu bringen, weil es einfach auch gut für den Menschen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn man dann so ein bisschen auch guckt in den Bereich Rassetier versus eben Tier aus dem Tierheim, dann sieht man auch, dass eben, ja, natürlich es nach wie vor diejenigen gibt, die sagen, sie wollen unbedingt eben einen Hund, eine Katze einer bestimmten Rasse zum Beispiel, weil sie dann eben auch dieser Rasse bestimmte Eigenschaften zuschreiben, also gerade was vielleicht das Wesen betrifft des Tiers, je nach Lebensumständen, die man so hat. Aber es gibt eben auch eine zunehmende Anzahl, die sagen, wir wollen einfach entsprechend, ja, Tiere auch gerne aus dem Tierheim aufnehmen. Also ich denke, da kann man schon sagen, das Verhältnis wandelt sich da langsam auch so ein bisschen.
Ganz bestimmt, also weil es einfach auch, glaube ich, medial relativ intensiv besprochen ist, auch aus dem Gefühl der sozialen Verantwortung heraus. Man hört ja immer wieder, dass Tierheime auch, ich sag mal, überquellen, weil ja auch in Nach-Corona-Zeiten durchaus der ein oder andere gemerkt hat, Mensch, ein Tier ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich und das ist natürlich jetzt nicht der optimale Ort für ein Tier dauerhaft untergebracht zu sein. Und jetzt mal aus dem anderen Blickwinkel, ich bin ja auch Tierzüchter, muss ich sagen, dass natürlich die Bedeutung der Tierzucht schon immens ist. Also Sie haben ja auch das angesprochen, dass man sich bei einem Rassetier auf bestimmte Merkmale verlassen kann. Und das ist ja tatsächlich so. Und deswegen glaube ich, dass die Tierzüchter aller Tierarten sich nochmal wieder auch vernetzen sollten, um eben aufzuzeigen, welche Bedeutung die zielgerichtete Tierzucht hat. Sie ist ja zum Wohl des Tieres im Normalfall. Qualzucht ist sicherlich der Gegenpol. Und insofern kann man da sicherlich auch im Bereich Kommunikation etwas tun, aber auch das Thema Prävention, Gesundheitsmerkmale, gesunde, langlebige Tiere zu züchten, bekommt ja wieder eine neue Bedeutung, wenn man sich die Preise auch bei den Tierärzten anschaut. Und im Idealfall ist natürlich das durchgezüchtete Tier Da wird mich vielleicht der ein oder andere für schlagen. Ich weiß es nicht. Das gesündere Tier, wenn man da die Zuchtziele verfestigt.
Ja, also sicherlich auf jeden Fall eine ambivalente und zweischneidige Geschichte. Ist natürlich auch spannend für die Unternehmen, die sich dann beispielsweise auf spezielle Futtermittel konzentrieren. Also dann wirklich rassespezifisch im Hunde- oder Katzenbereich entsprechende Futtermittel anbieten. Da gibt es ja eben auch einige unterschiedliche. Und man dann natürlich schon auch immer so ein bisschen gucken muss, wie entwickelt sich eigentlich die Wahrnehmung bestimmter Tierrassen oder wie entwickelt sich vielleicht auch die Gesetzgebung, was wird nachher als Qualzucht eben auch eingeordnet und welche Tierrassen werden dann im Laufe der Zeit vielleicht auch wegfallen dadurch. Also gerade diese überzüchteten Qualzuchten, das ist sicherlich etwas, da sind sich ja auch branchenübergreifend alle einig, dass das eben entsprechend auch nicht nur auf dem Prüfstand gehörte, sondern dann eben auch ein Stück weit abgeschafft gehört. Aber das ist eben natürlich eine insgesamt spannende Entwicklung. Auf der anderen Seite finde ich eben diesen Ansatz gut zu sagen, eigentlich muss man sich viel stärker vernetzen, übergeordnet und übergreifend. Ich sehe das auch im Bereich jetzt nicht nur der Züchter oder der Zucht, sondern eben auch im Bereich verschiedener Produktkategorien, die vielleicht auch neu ins Bewusstsein der Menschen gerufen werden sollten oder könnten, um nochmal wieder neues Marktpotenzial zu erschließen. Also wenn man jetzt so an diese Convenience-Produkte, die so wie selbst gekocht quasi sind, wenn man an die denkt, die schonend dampfgegart werden, das ist eben eine Produktkategorie, die sicherlich in den USA schon sehr gut läuft, die aber erstmal in Deutschland etabliert werden muss oder eben auch so Themen wie alternative Proteinquellen, aber da kommen wir natürlich nachher nochmal zu. Also ich denke gerade so übergeordnete Zusammenschlüsse auch von eigentlich sich im Wettbewerb befindlichen Akteuren, das ist sicherlich etwas, was erstrebenswert ist oder wäre.
Ja, unbedingt. Also aus meiner Sicht ist das A und O. Das hat ja auch ein Stück weit was damit zu tun, dass man über den Tellerrand schaut. Und bestimmte Entwicklungen sind ja nicht zum Beispiel nur auf Hund und Katze bezogen, sondern als, ich sag mal, als Lieferant möglicherweise auch auf die Nutztierhaltung. Und letztendlich befinden wir uns ja alle in dem gesellschaftlichen Kontext und können uns dadurch eigentlich gegenseitig unterstützen, dass wir bestimmte Themen auch erschließen und möglicherweise auch eben positiv besetzen und nicht umgekehrt getrieben sind von Kommunikation von NGOs oder ähnlichem.
Ja, also ich denke schon, dass da muss man sich entsprechend aufstellen und auch die positiven Dinge hervorheben. Gleiches gilt natürlich auch dann rund um das Thema Beziehung zum Haustier. Und das ist eben auch etwas, was natürlich in zwei Seiten führen kann oder in zwei entgegengesetzte Richtungen, nämlich die Vermenschlichung des Tieres, das Zuschreiben von menschlichen Eigenschaften und menschlichem Wesen und Charakterzügen. Das ist natürlich schon etwas, was in eine sehr positive Richtung gehen kann, genauso wie es eben auch eine übertriebene Vermenschlichung geben kann. Und das ist eben etwas, was wir auch durch die Studie herausgefunden haben. Sie haben es eben auch schon mal gesagt, dass das Haustier natürlich von vielen inzwischen als Familienmitglied, Freund oder ja wirklich als Ersatzfamilie im weitesten Sinne wahrgenommen wird. Und das ist erstmal natürlich ein sehr positiver stabilisierender Faktor, gerade in solchen Krisenzeiten, in denen wir uns befinden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass man das ja positiv bespielt, um dann eben auch diejenigen abzuholen, die ein Haustier haben möchten oder schon haben, um deren Sorgen vielleicht auch ein Stück weit zu nehmen oder sie auch entsprechend gut zu informieren und aufzuklären. Aber wir sehen eben schon, auch in den Zahlen der Studie, dass viele eben sagen, das Haustier gehört eben ganz fest zur Kernfamilie dazu.
Ja, unbedingt. Und welche Bedeutung das hat, das sieht man auch schon an solchen Zahlen zur Dauer der Beschäftigung. Also im Mittel sind es mittlerweile 3,1 Stunden, die sich die Haustierbesitzer mit ihrem Tier täglich beschäftigen. Natürlich nimmt da der Hund die Spitzenposition ein, aber dieser Wert ist auch in den letzten Studien kontinuierlich gestiegen. Gestartet sind wir mal bei 2,6 Stunden pro Tag. Und das ist natürlich schon auch wirklich ein gewaltiger Anteil eines 24-Stunden-Tages, der für das Haustier letztendlich auch an Zeit geopfert wird. Und die Zeit kann möglicherweise in anderen Bereichen fehlen, aber sie kann ja auch in der Kombination mit Beruf, Arbeitsplatz etc. einhergehen. Und da hat natürlich auch in den letzten Jahren schon sehr viel Bewegung stattgefunden, dass Hunde immer häufiger beispielsweise auch mit an den Arbeitsplatz dürfen und sich Arbeitgeber entsprechend auch aufstellen. Und das ist aus meiner Sicht eben genauso wie die Dauer der Beschäftigung, über die Jahre der Beschäftigung sind das schon auch Kernthemen.
Ja, jetzt könnte man natürlich ganz provokant fragen, ja, das ist ja eigentlich eine super Nachricht, auch in Zeiten eines sich wandelnden Medienkonsums, wenn man jetzt so mal an den ganzen Social-Media-Bereich denkt und wie der auch anderen Mediengattungen inzwischen den Rang abgelaufen hat. Wenn man diese Zahlen hier sieht, dann denkt man ja, die Welt ist in Ordnung und eigentlich sind wir im Tal der Glückseligen und brauchen uns als Branche keine Sorgen zu machen.
Na, ein bisschen ist das sicherlich auch so. Und ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass man auch bewusst die Entscheidung für das Haustier in der analogen Beschäftigung sucht. Und das ist aus meiner Sicht auch ehrlicherweise eine ganz große Chance für die Gesellschaft, dass das Tier die Menschen wieder in eine echte Kommunikation bringt, egal ob es mit Hund, Katze oder anderen Tierbesitzern ist, die sicherlich auch digital unterstützt wird. Auch digitales Gesundheitsmonitoring etc. ist auf dem Vormarsch. Aber vor allen Dingen ist ja ein Tier ganz direkt in der Kommunikation dem Menschen gegenüber. Und ich glaube, dass das eine der ganz, ganz, ganz großen Chancen für die Tierhaltung insgesamt ist, dass einfach das Tier dem Menschen gut tut und ein echter Gegenpol zur Digitalisierung ist.
Ja, also es ist natürlich dann nochmal spannend zu sehen, wie sich das dann in den verschiedenen Generationen und Altersstufen eben rauskristallisiert, weil natürlich gerade die Frage sich stellt, wie gehen wir eigentlich bei den Jüngeren, die noch nicht so viel Tiererfahrung haben mit dem Thema um auch die an das Thema Tierhaltung ranzuführen, wenn vielleicht nicht die eigenen Eltern oder Großeltern auch schon mit dem Tier das Kind in, ja, vernetzen oder in Berührung bringen. Aber da kommen wir eben auch noch nachher drauf, weil das ist natürlich dann nochmal, ja, ein wesentliches Postulat sicherlich an die Branche. Also, dass wir eben gucken, dass wir auch auf die Generationen der künftigen Tierhalterinnen und Tierhalter eingehen. Ja, wenn wir uns nochmal, Sie haben eben das Thema gestiegene Tierarztkosten schon mal angesprochen, dann gibt es natürlich auch noch Faktoren wie den Zeitmangel, weil es haben natürlich nicht alle eben mehr Zeit oder knapsen die bei anderen Beschäftigungen oder auch bei Medien ab, sondern es gibt auch welche, die dann sagen, ich habe einfach zu wenig Zeit. Aber auch die gestiegenen Kosten für Futter, für Zubehör etc., die führen natürlich auch dazu, dass einige dann sagen, nein, ich habe zwar ein Tier, aber ich möchte kein weiteres Haustier. Also es haben 42% der Befragten gesagt, dass sie kein weiteres Haustier möchten. Das ist natürlich schon wiederum etwas, nachdem wir eben aufs Positive geschaut haben, was uns dann deutlich zu denken geben muss.
Ja, ohne Frage. Also ich würde auch behaupten, die Wachstumszeiten sind definitiv vorbei. In der Pferdebranche merkt man es sehr, sehr deutlich. Die letztendlich alle Zahlen rund um die Pferdezucht sind rückläufig, die Tierbestände sind rückläufig. Wir wissen eben auch, dass Pferde, die gestorben sind, auch nicht mehr ersetzt werden, weil einfach die Kosten, die Zeit, das ist so aufwendig geworden. Da ist die Bereitschaft nicht mehr vorhanden. Das heißt also, wir müssen damit leben, dass Tierbestände sich rückläufig entwickeln. Das ist sicher so. Dann ist es natürlich für die Unternehmen ganz essentiell, ihre Zielgruppen sehr gut zu kennen und möglicherweise da auch neue Potenziale zu generieren, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber es geht sicherlich auch darum, gemeinsam als Branche neue Wege zu erschließen, wie man trotzdem mit dem Tier in Verbindung sein kann, um, ich sag mal, nicht einen noch sich beschleunigenden Abbauprozess zu haben.
Ja, haben Sie da schon irgendwie so ein paar Ideen oder Ansatzpunkte, in welche Richtung das reichen könnte?
Also beim Haustier ist es natürlich schon so, dass das Sharing-Modell für Hund oder Katze eigentlich keins ist. In der Pferdebranche ist das tatsächlich ein
Mhm.
Thema, was aber natürlich nichts an den absoluten Zahlen ändert. Das ist völlig klar. Ich persönlich, und ich lese das immer häufiger auch in der Tagespresse tatsächlich, würde es begrüßen, wenn Unternehmen, die ja über sehr viel Erfahrung in der Branche und sehr viel Wissen verfügen, auch diese, ich sag mal, Angebote unterstützen, wo eben auch Pädagogen, Lehrer mit Tier in den Unterricht hineingehen, weil das tatsächlich aus meiner Sicht die allergrößte Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft ist, dass wir zu wenig Kinder haben, die wirklich von der Schule abgehen, eine stabile Persönlichkeit haben, Empathie gelernt haben, Respekt haben. Und das sind Werte, die man mit und durch das Tier lernen kann. Und auf diese Werte müssen wir als Branche abzielen, weil sie unserer Gesellschaft helfen. Dadurch hat man jetzt noch nicht unbedingt irgendwie Unternehmensgewinne, aber man hilft zumindest schon mal innerhalb der Gesellschaft auch in einem gewissen Rahmen, dass auch sich Persönlichkeiten stärker herausbilden können. Und da würde ich tatsächlich auch die Unternehmen sehen, dass sie da, wo sie regional ansässig sind, wie auch immer, versuchen eben auch solche Angebote zu unterstützen. Und daraus kann sich ja tatsächlich auch in Zukunft immer noch ein weiterer Markt entwickeln, der ein anderer ist als der von vor 5 Jahren sicherlich. Aber das ist eben so. Das wissen wir ja. Veränderung ist kontinuierlich.
Das stimmt. Letztendlich finde ich das ganz spannend und das ist ja auch ein Ansatz, der nicht nur altruistisch geprägt ist. Also schlussendlich trägt das ja auch wiederum zum Wachstum einer Branche bei oder zur Weiterentwicklung, wenn eben dieses ja positive Verhältnis zum Tier auf der einen Seite dafür sorgt, dass eben vielleicht gewisse soziale Kompetenzen, die jeder Mensch so in sich haben sollte oder entwickelt haben sollte, dass die dann eben auch geweckt werden. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eigentlich ganz schön, damit eine Verbindung zu schaffen, die dann auch dazu führt, dass Tierhaltung auch nach wie vor eine gute Zukunft hat. Und ich denke, in dem Sinne geht das in zwei Richtungen auf jeden Fall und ist auf jeden Fall positiv zu sehen. Aber erfordert natürlich auch Gesamtanstrengungen und es gibt ja schon viele Initiativen auch in der Branche, seitens der Branchenverbände, seitens einzelner Unternehmen oder denkt man eben auch an den Bereich der Aquaristik, also verschiedene ja, Kampagnen oder eben auch Maßnahmen in Verbindung teilweise mit Grundschulen, in Verbindung mit Kindertagesstätten, die dann manchmal natürlich auch so ein bisschen daran zu scheitern drohen, dass vor Ort dann wiederum das persönliche Engagement erforderlich ist. Und wenn dann die Erzieherin oder der Lehrer plötzlich, der das Projekt betreut hat, nicht mehr in der Kindertagesstätte oder in der Grundschule arbeitet, sondern an anderer Stelle, kann es natürlich ganz schnell dazu kommen, dass dann dieses entsprechend teuer eingerichtete Aquarium ein Stück weit ja, unter die Räder kommt und eben irgendjemand es dann schlussendlich mit nach Hause nimmt und sich dort drum kümmert, weil einfach keiner mehr vor Ort die Zeit hat, sich da einzubringen. Aber schlussendlich sind das dann alles natürlich gute Initiativen oder Ansätze, die man auch weiterverfolgen kann. Ja, Preissteigerungen, das ist jetzt etwas, was unsere Studie jetzt im letzten Jahr deutlich durchzogen hat und mich hat das eigentlich ein Stück weit verunsichert oder auch ja, negativ gestimmt, weil wir eben natürlich dieses Thema jetzt schon seit der Corona-Pandemie, aber vor allen Dingen seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine immer wieder ja, so vor uns hertragen, beziehungsweise eher von diesem Thema getrieben werden als Branche. Und man so den Eindruck gewinnt, das hört ja nie auf. Also es wird nicht besser. Wenn man, normalerweise gibt es immer diese Wellenbewegung und irgendwann kommt auch mal wieder die Abwärtsbewegung. Das sieht man ja, auch wenn jetzt Lieferengpässe, so wie sie eine Zeit lang auf der Tagesordnung standen, nicht mehr so vorhanden sind. Das sieht man jetzt eigentlich in der Form nicht mehr. Aber trotzdem ist es ja so, Preissteigerungen erfordern natürlich dann auch Einsparungen, weil das Geld in den Haushalten sich ja trotz realer Lohnsteigerungen nicht unbedingt so exorbitant erhöht hat. Dementsprechend muss man schon davon ausgehen, dass natürlich an manchen Stellen geknapst wird, aber interessanterweise sagen, oder vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend, sagen 57% der Befragten, dass sie vor allen Dingen bei sich selbst sparen und bei sich selbst ansetzen und nicht bei den Ausgaben für ihr Tier. Also das ist ja schon sehr selbstlos und zeugt natürlich davon, welche Bedeutung das Tier inzwischen hat.
Na, unbedingt. Also ich glaube auch in der Tat nicht ganz überraschend. Das beobachten wir ja in der Pferdebranche. Es ist ja beispielsweise so, dass man das häufig im Segment des Luxusbereichs ansiedelt. Aber der Großteil der Pferdebesitzer ist seit jeher spart immer für sich selbst, damit er sich das Pferd überhaupt halten kann. Also, aber natürlich, je dünner die finanzielle Decke wird, und davon ist ja schon auch in den nächsten Jahren auszugehen, die Wirtschaftskrise wird uns schon auch ereilen und es wird ja auch wenn wir immer noch einen Fachkräftemangel haben und auch einen großen, wird es sicherlich auch eine Wirtschaftskrise geben. Und wenn man nicht schon drin ist oder wenn wir nicht schon drin sind. Und insofern wird es uns natürlich in der Haustierbranche auch treffen. Also deswegen muss man vielleicht auch, man ist es gewohnt gewesen, dass es immer noch höher, schneller weiterging und man noch mehr Differenzierung hatte bei den Produktmerkmalen und noch speziellere Angebote. Das ist vielleicht in Zukunft dann nicht mehr so darstellbar, sondern man kommt dann eben wieder eher zurück zum Basisniveau vielleicht, ja.
Ja, also das ist eben auch immer die Frage, gibt es Grenzen des Wachstums? Das ist eher natürlich eine rhetorische Frage, weil natürlich gibt es die und irgendwann ist eben auch so eine gewisse Grenze erreicht. Und gerade jetzt im Moment leben wir natürlich in einer Phase, in der es sicherlich auch in gewissen Segmenten Abwärtsbewegungen geben wird. Was ich natürlich wiederum als Chance empfinde, das ist, Sie haben es eben auch schon mal angesprochen, dass es hier eben vielen auch schon einen wichtigen Halt gibt und das in solchen Krisenzeiten das Tier einen gar nicht so ganz klar zu bemessenden positiven Faktor im Leben vieler Menschen gibt. Und knapp die Hälfte der Befragten hat auch in der letzten Studie gesagt, ja, mein Tier gibt mir einen wichtigen Halt und ist eine große Bereicherung. Dementsprechend ist das ja auch eine Chance eigentlich für die Unternehmen in der Branche, sich diese, also viele tun es ja auch schon, nicht zuletzt in der Bebilderung von Produkten oder in ihren Social-Media-Auftritten, aber gerade dieses Emotionale oder dieses Haltgebende, dass man das eben in der Kommunikation auch stark darstellt.
Ja, unbedingt. Und das ist auch, glaube ich, bei den Tierbesitzern ist das auch gar nicht so die Herausforderung, glaube ich, weil die eigentlich bei der Stange bleiben, sage ich mal. Also jemand, der immer ein Tier hatte, der wird sich schwer tun, mal keins mehr zu haben. Die Herausforderung ist es sicherlich eher, neue Zielgruppen zu gewinnen, die darüber nachdenken, was kostet das, kann ich mir das leisten? Ich meine, wir haben Ausgabeverhalten abgefragt, Sie hatten es eingangs schon gesagt, wir haben immer weitere Steigerungen. Beim Hund waren es 323 Euro, die pro Monat für den Hund im Mittel natürlich ausgegeben wurden. Da haben wir immer noch eine weite Spanne bei der Katze. Waren es 227 Euro. Das muss man natürlich auch erstmal überhaben. Über das Pferd brauchen wir in dieser Situation gar nicht zu sprechen. Da liegen wir noch gut ein zwei Drittel höher über den Beträgen. Aber das ist sicherlich eben wirklich die ganz große Herausforderung. Wie können wir neue Zielgruppen erschließen? Denn das ist auch klar, wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft. Und ein Teil wird ja auch einfach in Zukunft der Tierbesitzer wegsterben, die von Hause aus immer irgendwie was mit dem Tier zu tun hatten. Und klar kann man das im Altenheim, ist auch immer noch das ein oder andere Tier, um ja die Menschen wieder zurück sozusagen in das reale Leben zu holen. Aber klar geht es da auch um Motivwahl. Aber wie gesagt, das Fundament steht, glaube ich. Die Herausforderung ist das Erschließen neuer Zielgruppen und eine, ja, eine Schwerpunktsetzung im Bereich der tiergerechten Haltung.
Ja, also ist eigentlich schon fast eine schöne Zusammenfassung, aber ein bisschen haben wir natürlich noch. Und interessant finde ich eben auch so ein paar Trends, die wir jetzt die letzten Jahre auch schon in der Branche ausgemacht haben, die dann aber auch wirklich unsere Studie nochmal verstärkt hat oder sagen wir mal eher unterfüttert hat mit entsprechenden Zahlen und Erkenntnissen. Das Thema Tiergesundheit, das ist eben etwas, was natürlich, wir haben jetzt schon ganz oft diese Gebührenordnung für Tierärzte erwähnt oder die gestiegenen Tierarztkosten, aber wir sehen, also ich glaube, man kann es auch gar nicht oft genug erwähnen, weil das macht eben vielen auch zu schaffen, wenn die dann irgendwelche ungeplanten Eingriffe vielleicht ihres Haustiers vor sich haben beim Tierarzt oder dann auch die Standardimpfung vor sich haben und dann plötzlich sehen, dass die deutlich teurer geworden ist. Und wir sehen auf der anderen Seite aber auch in der Wahrnehmung des Zustands des Tieres, dass einige dann, also viel mehr eigentlich im Verhältnis, also immerhin 8% mehr sagen, dass ihr Tier eben nicht gesund ist. Weil wir haben eben auch abgefragt, einfach so eine Standardfrage, mein Haustier ist gesund. Und das sagen inzwischen, in Anführungszeichen, nur noch 72%. Das ist immer noch eine sehr große Zahl, aber die hat sich deutlich verringert im Verhältnis zur ersten Befragung vor einigen Jahren. Und die Anzahl an kleineren, größeren Wehwehchen, die wir auch erfasst haben oder mit abgefragt haben, angefangen bei der Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie, dass die Zahl hat eben auch im Laufe der Zeit zugenommen. Ob jetzt wirklich durch die Tierärztin verifiziert oder diagnostiziert oder eben selbst so wahrgenommen. Das heißt, das Bewusstsein für, also oder das Bewusstsein rund um das Thema Tiergesundheit und Krankheiten in jeglicher Form, das hat ja deutlich zugenommen in den letzten Jahren.
Ganz bestimmt. Und das ist sicherlich auch durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Die GOT wird ja gerne auch, oder die Steigerung der Gebührenordnung wird ja gerne auch dafür genutzt, zu sagen, dass die Tierärzte schuld sind an der gesamten Situation, aber es ist natürlich auch eingeordnet in einen Gesamtkontext. Herausfordernd ist sicherlich auch, dass einfach auch die Möglichkeiten der Tiermedizin ja auch immer, ich sag mal, mit einem kleinen zeitlichen Verzug zur Humanmedizin folgen. Und man möchte dem Tier ja auch gerne all das zukommen lassen an gesundheitlicher Versorgung, was man als Mensch auch für sich in Anspruch nehmen möchte, gerade wenn man berücksichtigt, dass das Haustier ja eben auch ein Familienmitglied ist. Man mag es auch nicht leiden sehen, das ist völlig klar. Dass durch die Medien sicherlich auch noch ein bestimmtes Augenmerk oder ein verstärktes Augenmerk auf bestimmte Krankheitsbilder erfolgt, mag auch zu einer weiteren Steigerung geführt haben, dass man eben sagt, das Pferd oder das nicht nur das Pferd, das Tier ist nicht mehr gesund, man macht sich einfach viele Gedanken, das Fell ist vielleicht ein bisschen anders farbig oder das Tier sieht mal ein bisschen matt aus, wie auch immer. Also man beobachtet ja das eigene Tier auch sehr intensiv und möglicherweise kommt daher auch ein Stück weit die Beobachtung, dass eben der Gesundheitszustand nicht perfekt ist. Und letztendlich wird das ja auch beflügelt durch all die Produkte, die letztendlich auch eingesetzt werden können, diätetisch, Lebensmittelunverträglichkeiten technisch etc. Das sind ja alles Themen, die letztendlich der humanen Ernährung, der humanen Gesundheit folgen und die man auch ganz gut übertragen kann. Möglicherweise sind sie aber auch ein Ergebnis davon, dass zum einen die Tiere älter werden und dadurch natürlich andere Probleme auftreten, die eine junge Katze oder ein junger Hund vielleicht nicht in der Form haben. Möglicherweise hat es aber auch etwas damit zu tun, dass es weniger Tiere, ich sag mal, aus langjähriger Zucht gibt. Das sind sicher viele Faktoren, die da zusammenkommen.
Und sicherlich gerade auf die Produkte, die darauf einzahlen, gehen wir gleich auch noch näher ein, weil da sehen wir auch ganz spannende Erkenntnisse. Aber wenn wir eben auch auf das Thema Abfedern der Risiken und der Kosten mal blicken, dann ist es eben auch ganz interessant, dass nach wie vor viele Heimtierhalterinnen und Heimtierhalter gar keine Tierkrankenversicherung oder OP-Versicherung haben. Und sicherlich ist das auch etwas, womit sich die Branche an sich noch ein bisschen schwer tut. Also es gibt ja viele Angebote vieler Marktteilnehmer im Versicherungsbereich, aber genauso eben auch im Handelsbereich oder Kooperationen eben auch mit Herstellern von beispielsweise Futtermitteln mit Tierversicherungen. Aber sicherlich ist das ein Thema, was noch viel Potenzial hat und noch gar nicht so ausgeschöpft wird. Im Übrigen finde ich auch ganz interessant, dass viele gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich auch in dem Bereich digitale Anwendungen, also so eine Art digitale Patientenakte auch für ihr Tier. Also sicherlich gibt es da auch offenbar einerseits den Bedarf, andererseits aber eben auch noch nicht alle, ja, alle Anbieter, die dann eben auf diesem Level schon entsprechende Leistungen anbieten. Wenn wir jetzt mal auf bestimmte gesundheitliche Aspekte nochmal blicken, getreidefreies Futter, das ist natürlich ein Dauerbrenner jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und inzwischen habe ich den Eindruck, man kann als Hersteller gar nicht mehr einen guten Gewissens oder zumindest mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmendaten ein Futter inklusive Getreide entwickeln. Also interessant fand ich auch, dass einige angegeben haben, dass sie dieses getreidefreie Futter ihrer Katze oder ihrem Hund gar nicht unbedingt nur füttern aus gesundheitlichen Gründen, sondern teilweise auch aus persönlichen Gründen. Das haben immerhin 13% gesagt. Und teilweise auch ganz vage haben einige dann eben geantwortet, um den Bedürfnissen ihres Tieres gerecht zu werden. Das bringt einen ja schon so zu der Erkenntnis, dass auch ja da nicht unbedingt immer der gesundheitliche Bedarf angezeigt ist, sondern es einfach inzwischen sich so durchgesetzt hat als die Grunderkenntnis, dass ja Getreide und Futter für Heimtiere nicht zusammenpassen, was natürlich per se erstmal gar nicht korrekt ist.
Ja, da ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Also Getreide ist sicherlich nicht letal, aber auf der anderen Seite haben wir da natürlich schon über die Jahre hinweg auch einen entsprechenden Paradigmenwechsel verfolgt. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern dann beispielsweise auch, wenn es um Proteinquellen auf der anderen Seite geht, man so langsam nach und nach dann als Gesamtbranche marketingtechnisch wieder ein Stück weit abrüsten muss. Also es hat sicherlich auch schon stattgefunden, also dieses Wolfsimage für den Hund hat dann auch vielleicht ein Stück weit ausgedient, jedenfalls das so nur auf diese eine Karte zu setzen und auf den möglichst hohen Frischfleischanteil der Produkte. Aber das ist sicherlich auch etwas, was ich als Herausforderung sehe. Und da könnten sich auch wieder natürlich oder müssten sich eigentlich unterschiedliche Unternehmen, Hersteller zusammentun, um dann auch ja vielleicht entsprechend gezielt zu kommunizieren, ohne natürlich zu sagen, dass die bisher hergestellten Produkte in irgendeiner Form schlecht gewesen wären.
Ja, also das knüpft im Grunde genommen an das an, was ich schon mal eingangs eigentlich sagte, die Zusammenarbeit auch der Akteure aus den unterschiedlichen Branchen. Das ist ja interessanterweise so, dass in diesem Jahr beziehungsweise 2024 das erste Mal der Fleischkonsum in Deutschland wieder gestiegen ist seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und natürlich ist es so, dass das ganz wichtig ist, auch andere Marktanalysen zum menschlichen Verhalten beispielsweise zu den Veränderungen auch mit aufzugreifen, ohne jetzt, ich sag mal, die Sau durchs Dorf zu treiben. Also sollte eben schon wirklich an den natürlichen Bedürfnissen des Tieres ausgerichtet sein. Und da habe ich aber überhaupt gar keine Bedenken, dass die Hersteller das nicht doch in sehr großem Umfang tun.
Genau. Und sicherlich für die Hersteller, die ein sehr breites Produktportfolio anbieten, ist die Herausforderung dann nochmal umso größer als für die, die sich dann auf eine bestimmte Futterart spezialisiert haben. Aber natürlich interessant auch zu sehen, wie Volkes Stimme sozusagen an der Stelle tickt und welche Meinungen dann auch die Befragten haben. Und wenn wir auf die Ergänzungs- und Diätfuttermittel blicken, da haben Sie eben schon mal so ein bisschen, sind Sie darauf eingegangen, als es um das Thema Gesundheit ging. Da sehen wir eben schon, dass auch viele dann sagen, dass sie inzwischen für einen bestimmten Wirkungskreis bestimmte Ergänzungs-Diätfuttermittel eben beziehen und auch verfüttern oder dass es eben auch für eine bestimmte Erkrankung, also gerade im Bereich der Prävention, dass da eben entsprechende Ergänzungs- oder Diätfuttermittel gefüttert werden. Und man sieht da eben schon eigentlich aus meiner Sicht, dass dieser ganze Bereich Tiergesundheit natürlich noch viel Potenzial auch hat im Bereich der Ergänzungsfuttermittel, aber genauso natürlich im Bereich der Snacks oder auch des Futters an sich. Ja, schauen wir mal in den Bereich der alternativen Proteinquellen. Den haben wir schon mal kurz gestreift. Und wir sehen eben inzwischen schon, dass viel mehr eigentlich bereit sind, alternative Proteinquellen entweder zu verfüttern oder sich zumindest damit zu befassen. Es sagen immer noch 60% der Befragten, dass sie ihrem Hund kein vegetarisches oder veganes Futter füttern würden. Aber davon eben über ein Drittel lediglich aufgrund der Sorge, dass der Hund einen Nährstoffmangel haben könnte. Und man sieht also schon, einerseits die Zahl derjenigen, die sich damit beschäftigen, die nimmt zu. Auf der anderen Seite eine gewisse Grundskepsis. Das klingt für mich auch auf jeden Fall nach einer Aufgabe für die Hersteller, für die Branche, noch besser, noch stärker zu kommunizieren, wenn es um Rezepturen, alternative Produkte oder andere Produkte geht, die man alternativ oder einsetzen kann oder die man einfach auch substituieren kann, ein Stück weit.
Genau, und das sind, glaube ich, schon aber Themen, die tatsächlich ihre Zeit brauchen. Sicherlich ist es so, dass das Thema alternative Proteinquellen, Insektenprotein auch in der menschlichen Ernährung immer wieder auch Thema ist, auch in der Tagespresse auftaucht, sodass der normale Mensch sich damit durchaus auch auseinandersetzen kann. Für die, die sehr stark sich mit Ressourcen, Entwicklung der Ernährungssicherheit auf der Welt auseinandersetzen, ist das Thema alternative Proteinquellen überhaupt gar nicht wegzudenken. Gerade dann, wenn es um eben Ersatzprodukte auch für die, ich sag mal, für die tierische Proteinversorgung geht. Trotzdem ist es so, dass es, bis es, glaube ich, wirklich in der Realität greifbar, spürbar ist, ist der Weg sehr weit. Das sieht man ja auch bei alternativen oder bei Fleischersatzprodukten oder ähnlichem, dass der Weg schon relativ weit ist. Also, um wirklich auch eine hohe Marktdurchdringung zu erzielen. Ich glaube, dass man da einfach eine gewisse Geduld haben muss, wie in allen Bereichen der Veränderung immer.
Und vielleicht ist es auch, wir erleben ja jetzt schon seit ein paar Jahren, dass sich auch bestimmte Spaltungstendenzen innerhalb der Gesellschaft ergeben haben und verstärkt haben. Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, nicht zu einseitig auf ein Argument oder auf ein Segment zu setzen, sondern auch durchaus mal beispielsweise den Veggie Day, der mal eingelegt werden kann, in der Woche anheimzustellen. Also, dass man eben sagt, es muss ja nicht das eine oder das andere sein, sondern man kann eben auch Verbindungen aus verschiedenen Ernährungsweisen schaffen, natürlich immer vorausgesetzt, der Hund verträgt dann auch das vegetarische Futter, das an einem anderen Tag gefüttert wird. Aber vielleicht muss es ja nicht unbedingt immer nur das Absolute sein.
Ja, ganz bestimmt nicht. Und ich denke, das Thema Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsprägung, das ist schon essentielles, was vor allen Dingen eben auch im Bereich der Kommunikation liegt und wo, glaube ich, jeder Tierbesitzer dankbar ist, wenn er ehrlich informiert wird und einfach einen verlässlichen Informationsgeber hat, wenn man das so sagen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man selbst so durch den Supermarkt geht und sieht dann eben auch inzwischen die sich immer weiter vergrößernden Regalflächen mit alternativen Produkten im vegetarischen, veganen Bereich, dann ist das sicherlich etwas, was auch noch stärker auch außerhalb vielleicht urbaner Bereiche oder Gegenden kommen wird im Bereich der Heimtierhaltung. Interessant finde ich noch, dass es eben sicherlich eine Herausforderung für die Hersteller, dass viele auch sagen, dass sie durchaus mal vielleicht sich ein Futter mit alternativen Proteinquellen anschauen würden oder es kaufen würden. Aber ganz wichtig, die Grundvoraussetzung muss auch sein, es muss gleich teuer oder günstiger sein als das klassische konventionelle Futter. Und das ist natürlich dann auch nochmal, ja, erfordert vielleicht auch nochmal besondere Herangehensweise bei den Rezepturen, bei der Kombination der Zutaten, aber eben auch schlussendlich bei der Bepreisung und Bewerbung der Produkte. Weil man eben per se nicht davon ausgehen kann, dass das alles Käufer und Kunden sind, die ausschließlich natürlich im Super- oder Hyper-Premium-Bereich, es gibt da ja diverse Steigerungen und Superlative, unterwegs sind. Ja, kommen wir vielleicht kurz auf die Snacks. Da würde ich auch gar nicht so lange verharren wollen, weil man sieht schon, auch da füttert fast die Hälfte der Befragten Snacks für einen bestimmten Wirkungskreis. Und das ist eben auch nochmal natürlich eine Botschaft, also dass gerade dieser ganze Bereich der Funktionssnacks neben diesen klassischen Verwöhnsnacks oder auch den Trainingssnacks, dass das natürlich nochmal eine besondere Bedeutung jetzt die letzten Jahre bekommen hat. Aber das haben natürlich auch viele Hersteller längst in ihrem Produktportfolio berücksichtigt. Ein Bereich, der mir selbst auch immer so ein bisschen, ja, Sorgen bereitet während der Befragungen aufgrund dieser teils sehr starken Kaufzurückhaltung ist der Bereich des Zubehörs. Und da fragen wir auch jedes Mal ab, da würden Sie sich neues Zubehör kaufen? Und ich denke schon, da gibt es noch viel Potenzial. Aber auch hier stellen wir fest, dass natürlich viele der Befragten auch gesagt haben, sie würden sich momentan eben kein neues Zubehör kaufen, weil sie keinen Bedarf haben.
Genau, und ich glaube, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch in diesem Bereich greift und auch letztendlich dieser Wohlstand, den wir über die letzten Jahre oder Wohlstandszuwachs auch über die letzten Jahre einfach beobachten konnten, über die unterschiedlichen Verkaufskanäle. Man hat ja das Gefühl, und es ist in der Tat ja auch so, außer in kurzen sag mal, Lieferungsengpässen oder bei Zeiten kurzer Lieferungsengpässe, dass man zu jeder Zeit jedes Produkt überall erwerben kann und letztendlich auch schon die dritte Futterschale für den Hund hat und das Spielzeug, was ohnehin teilweise vielleicht auch gar nicht gemocht wird, wie auch immer. Und insofern war man, okay, ich habe eigentlich alles für das Tier, ich brauche nicht mehr. Und am Ende ist es dann ja vielleicht auch ab einem gewissen Niveau zum Schutz der Ressourcen. Vielleicht drehen wir es mal positiv.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage oder dann eben auch die Möglichkeit, vielleicht ist es ja auch angesagt, dann eben, und das machen ja auch schon einige Hersteller oder auch Importeure von Zubehör, dass die dann eben sagen, wir wollen eigentlich unser Portfolio noch mal ein Stück weit diversifizieren und ein bisschen auseinanderziehen und vielleicht auch mal in etwas andere Bereiche reingehen oder mal Tests auch machen mit Start-up-Ideen, damit einfach dann man ein Stück weit des Risikos abfedert, wenn man zu sehr nur auf eine Karte gesetzt hat oder setzt.
Ich glaube, wenn ich kurz noch ergänzen darf,
Ja,
also
gerne.
dann recycelte Produkte einfach auch zu vermarkten. Das merken wir halt schon auch, dass da im Startup-Bereich relativ viel Bewegung auch ist. Also die Hundedecke, die vielleicht aus 5 anderen Hundedecken mal entstanden ist, gut aufbereitet und entsprechend auch kommuniziert. Das sind sicherlich auch Themen im Zuge der Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, die eine gewisse Relevanz haben. Und da kann man sich sicherlich auch an den ganz großen Handelsunternehmen aus dem Humanbereich orientieren.
Auf jeden Fall. Ja, und dann ist natürlich das Thema Digitalisierung bis hin zu künstlicher Intelligenz auch eines, das jetzt die letzten 3 Jahre immer stärker natürlich an Bedeutung gewonnen hat in der täglichen Diskussion, auch in der Presse. Interessant, also ist zu beobachten und ich glaube, das ist in der Heimtierbranche so ähnlich wie eben auch in der Pferdebranche, dass es eben immer noch eine relativ große Kundengruppe oder Tierhaltergruppe gibt, die eben sehr klassisch orientiert ist und nicht unbedingt jetzt komplett sich auf neue Technologien einlässt. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall von Technologiefeindlichkeit sprechen, weil die benutzen auch natürlich alle ihr Smartphone und haben ihre Social-Media-Nutzung pro Tag. Aber als es um so Themen ging wie Beratung, da hat sich schon gezeigt, die persönliche Beratung ist immer noch vielen sehr wichtig, also im Gegensatz jetzt zu vielleicht Chatbots. Es wird jetzt die enttäuschen, die vielleicht in ihrem Online-Shop oder auf ihrer Website einen Chatbot implementiert haben, aber die persönliche Beratung ist dann immer noch für viele wichtiger als der Chatbot und sagen sogar 11% der Befragten, künstliche Intelligenz macht ihnen Angst. Das, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann, wenn man eben ja auch die Diskussion rund um die Regulation oder die bisher noch fehlende Regulation künstlicher Intelligenz betrachtet. Also das ist auf jeden Fall ganz interessant. Auf der anderen Seite eben schon noch Nachholbedarf in digitaler Form. Und wenn wir jetzt mal auf den Produkteinkauf selbst schauen, dann ist natürlich die Frage für uns auch immer wieder gewesen. Es gab den Trend der Nachhaltigkeit, der inzwischen kein Trend mehr ist, kann man schon sagen, der angekommen ist, auch zu Recht. Auf der anderen Seite sehen wir aber dann schon auch, ja, dass der Geldbeutel eigentlich immer noch ein Stück weit wichtiger ist als das Thema Nachhaltigkeit. Also sicherlich auch aufgrund der Gesamtsituation der Preissteigerungen.
Auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen. Also das Bewusstsein für Nachhaltigkeit hat zwar insgesamt zugenommen, weil natürlich wir auch eine intensive Berichterstattung über die Themen Nachhaltigkeit hatten. Ich glaube, dass Greenwashing teilweise auch dazu geführt hat, dass man schon so ein bisschen eine gebremste Haltung dazu hat. Nur ist es einfach so, dass wir ressourcenoptimierter die Zukunft gestalten müssen, und zwar in der menschlichen Ernährung, in der tierischen Ernährung, so wie wir miteinander umgehen. Und insofern ist das natürlich schon auch ein Kernkriterium. Ich glaube, dass es auf Dauer nicht über die Freiwilligkeit bei dem Menschen oder bei dem Käufer letztendlich gehen wird, sondern wir beobachten das ja auch in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Sozial erwünscht ist natürlich immer Bio, gekauft wird aber dann eher doch konventionell oder Haltungsstufe 1 bis 2. Am Ende werden die Standards erhöht, zumindest in Deutschland, was die Tierhaltung angeht. Und entsprechend wird das sicherlich auch durchreguliert werden, über alle Bereiche vom Zubehör. Das wird im Grunde genommen die gesetzliche Vorgabe sein. Möglicherweise ist dann der Ausweg, den man für den preisbewussten Käufer schafft, indem er Produkte aus dem Ausland übernimmt. Aber ich glaube, dass das am Ende wirklich über den Handel beziehungsweise ja schon über den Handel reguliert werden wird. Und das Niveau wird trotz aller Herausforderungen weiter steigen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also das ist ja eine Diskussion, die jetzt auch die letzten Jahre geführt wird, auch auf politischer Ebene, dann natürlich auch durch die Verbände im Brancheninteresse dann entsprechend auch mit, ja, gestaltet wird. Und man muss natürlich dann schon schauen, in welche Richtung geht das, weil wir auch so das Gefühl haben, als Gesamtbranche, aber natürlich auch jeder so in seinem wirtschaftlichen Umfeld, dass die Regulierung inzwischen schon einer Überregulierung an einigen Stellen entspricht und die Politik da natürlich auch gefordert ist, für pragmatische Lösungen mitunter zu sorgen. Aber ja, eine spannende Diskussion oder auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und wir werden sehen, in welche Richtung das noch so führt. Auf der anderen Seite hat natürlich, wenn man so in den Rückspiegel schaut, die Vergangenheit auch oftmals gezeigt, dass gerade in Deutschland Standards natürlich schon mal gerne übererfüllt werden. Und da bin ich schon natürlich auch gespannt, in welche Richtung das die nächsten Jahre noch führen wird. Also nicht nur auf europäischer Ebene, sondern dann eben auch nochmal auf bundesdeutscher Ebene. Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist für viele nach wie vor sehr relevant. Ich denke, da müssen wir auch letztendlich nicht im Detail nochmal weiter drauf eingehen, auf die Erkenntnisse aus der Studie, aber es zeigt sich eben schon, dass Qualität und Preis-Leistung, das sind eben schon so die wichtigsten Treiber bei den Kaufentscheidungen. Und wenn man eben auch darauf blickt, ob dann eben stationär oder online eingekauft wird und warum das so ist, dann sieht man hier eben auch, dass natürlich die gängigen Meinungen, also was jetzt Bequemlichkeit beispielsweise betrifft beim Kauf im Onlinehandel oder dann eben die, ja, die Haptik, also direkt ein Produkt anfassen und dann eben auch, wenn es gefällt, mitnehmen zu können. Das ist ja gerade im Zubehörbereich oftmals wichtig, dass das natürlich wiederum für den stationären Handel spricht. Diese Präferenzen haben wir eigentlich auch soweit nachvollziehen können. Und wichtig ist vielen dann noch, wenn es um, ja, diesen Bereich Multichannel geht, dass dann eben auch der stationäre Markt zusätzlich einen Online-Shop hat. Und das sagen immerhin 39% der Befragten, dass sie das eben als besonders wichtig empfinden. Ja, und wir haben natürlich auch ganz viele andere Kriterien abgefragt, aber da muss man sicherlich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber bis hin natürlich auch zur Frage, womit bezahlt der Deutsche denn oder die Deutsche besonders gerne? Und das Thema Bargeld spielt immer noch eine wichtige Rolle, interessanterweise auch im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Nachbarn. Ja, Sie haben eben schon mal das Ausgabeverhalten erwähnt oder die Kosten, die da anfallen. Da hatten Sie sich den Hund und die Katze rausgepickt. Und wenn wir dann eben auch auf andere Segmente wie die Aquaristik oder Kleintiere, Ziervögel, Terrarientiere blicken, dann sind das natürlich dann schon auch beeindruckende Summen, die inzwischen zusammenkommen. Wir hatten mal in einer Studie, ich glaube, das war vor circa 4 Jahren, so die Schlussfolgerung, dass jetzt zunehmend auch vielleicht bei Dienstleistungen rund ums Tier eingespart wird, aufgrund der Tatsache, dass eben die Preise insgesamt nach oben gegangen sind. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ist der Bereich Service rund ums Tier einer, der dann nochmal ein Potenzial für die Zukunft auch bietet? Also mit Sicherheit, aber wie ist das jetzt so für die nahe Zukunft zu sehen?
Na, das zeigen eigentlich ja schon die Wiederholungsstudien, die wir durchgeführt haben, dass sofern möglich die Gesamtausgaben nicht mehr weiter gesteigert werden und das dann eher sich in den Bereich der bewährten Produkte sozusagen bewegt. Also das, was man letztendlich für das tägliche Leben rund ums Tier braucht. Das Thema Dienstleistungen und Services ist tatsächlich kein ganz großes Wachstumsthema. Das mag unter anderem auch damit zusammenhängen, dass einfach wenig Fachleute zur Seite stehen, wo man auch dann Dienstleistungen einkauft, beziehungsweise werden bestimmte Beratungsdienstleistungen einfach auch als, also ich sag mal, pro bono vorausgesetzt, ne? Man tauscht sich dann mit dem Bekannten aus oder mal mit jemandem aus der Nachbarschaft sozusagen. Aber da sind die Menschen auch, und das wissen wir aus der Pferdebranche auch, sind es gar nicht gewohnt, dass sie größere Summen ausgeben und aufrufen. Und umgekehrt ist es natürlich so bei den Stakeholdern, bei den Anbietern, weil sie eben so sich sehr eng in diesem Feld bewegen zwischen Beruf und Leidenschaft und Passion, empfindet es auch der ein oder andere als unanständig, größere Summen aufzurufen. Deswegen ist das aus meiner Sicht tatsächlich kein ganz großer Wachstumsmarkt.
Ja, und sicherlich ist es auch noch mal eine Möglichkeit für den klassischen stationären Fachhandel, aber genauso eben auch für den E-Commerce-Bereich Kooperationen einzugehen, um in dem Bereich ja einerseits sich gegenseitig vielleicht die Kundinnen und Kunden zuzuspielen und auf der anderen Seite natürlich dann auch noch ein bisschen mehr zu sein als der reine Anbieter rund um den Abverkauf von Produkten. Interessant fand ich noch mal so abschließend das Thema ja, eigentlich Markentreue. Also man hat ja schon jahrelang den Eindruck gehabt, Marken spielen da eine besondere Rolle. Aber wir haben dann schon gesehen, dass gerade im Zubehörbereich offenbar vielen die Marke beim Kauf der Produkte gar nicht so wichtig ist. Im Futtermittelbereich sieht das ja noch ein bisschen anders aus.
Genau, also das ist sicherlich auch ein Ergebnis der Preissteigerung, dass man im Zubehörbereich vielleicht auch eher sagt, man kann auch ein Produkt guten Gewissens kaufen, was vielleicht nicht die Marke hat, die es sonst immer war. Beim Futtermittel ist immer noch eine größere Markentreue zu beobachten, als wir das im Zubehörbereich sehen. Und das können wir letztendlich ja auch branchenübergreifend beobachten. Die Qualitätskriterien sind durchgängig gestiegen. Und teilweise ist es eben auch so, dass neue Marken es geschafft haben, durch ich sag mal, eine größere Beweglichkeit und ja andere Kundenorientierung auch alte Marken wirklich zu verdrängen. Das jetzt beispielsweise im Pferdebereich, wenn da eben die Transformationsgeschwindigkeit nicht gereicht hat. Aber die Marke hat innerhalb unseres Beobachtungszeitfensters oder Erhebungszeitfensters tatsächlich an Bedeutung verloren. Unter
Ja,
anderem
und
als Folge der Preise sicherlich, der Preissteigerung.
das bestimmt. Und also ich finde das eben auch nochmal spannend angesichts der Herausforderungen, die dann durch asiatische Plattformen insbesondere kommen. Also da stellt sich auch die Frage, wie wird sich da der Zubehörbereich die nächsten Jahre entwickeln, wenn jetzt Temu, Shein und Konsorten eben da natürlich nochmal an Bedeutung gewinnen oder eben auch der neue TikTok-Shop, der jetzt auch gelauncht wurde, vielleicht nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Also inwiefern eben Direktvermarktung aus China beispielsweise dann nochmal für den europäischen Markt, für die Konsumenten, aber genauso für die Hersteller relevant werden als Konkurrenz. Also das sind natürlich Zahlen, die einem da schon zu denken geben müssen. Umso wichtiger in der Kommunikation natürlich die Qualität der Produkte auch darzustellen und rauszustellen. Wenn wir jetzt nochmal auf so die wichtigsten Erkenntnisse blicken, haben Sie vielleicht nochmal, ja, neben einem Fazit so ein paar grundsätzliche Tipps oder was sind so Ihre Learnings, aber auch ein Stück weit Ihre, ich will nicht von Forderungen sprechen, sondern Ihre Empfehlungen für die Branche?
Na, um erstmal das Fundament in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, wirklich einfach die Beziehung der Menschen zum Haustier und zum Tier. Das ist genetisch auch sogar nachgewiesen verankert. Und das ist ein großes und ein hohes Gut, mit dem wir uns da oder mit dem wir da arbeiten. Und das, glaube ich, ist immer wieder im Vordergrund zu sehen. Und je tiefer man natürlich in bestimmte Themen einsteigt, je spezieller man wird, desto eher ist die Gefahr, dass man das große Ganze aus dem Blick verliert. Und das ist jetzt vielleicht nochmal im altruistischen Sinn der Punkt, wir können mit dem Tier wirklich für die Persönlichkeitsentwicklung innerhalb unserer Gesellschaft einiges leisten. Und das sollten wir auch tun, weil ansonsten sind eben genau diese Werte, die wir schon angesprochen haben, gehen immer weiter oder verlieren immer weiter an Bedeutung. Und natürlich ist es so, dass nicht alles, was neu ist, ist gut und es ist auch nicht alles, was in der Vergangenheit war, gut. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man transformationsbereit ist und versucht, eben auch neue Potenziale zu erschließen. Und da ist es enorm wichtig, links und rechts über den Tellerrand zu schauen, tierartenübergreifend, gesellschaftsübergreifend, kommunikationsübergreifend und eben wirklich auch sich zu vernetzen, so wie letztendlich ja auch Potenziale durch Take Five geschaffen werden, dass man sich austauschen kann, Impulse sammeln kann und gemeinsam auch Wertepapiere oder ähnliches aufsetzt, die man als Branche eben auch lebt, um eben auch Globalisierungstendenzen, wie Herr Schlüter sie nochmal beschrieben hat, über den chinesischen Markt auch etwas entgegenzusetzen zu haben. Und das ist ja vieles, was wir in Deutschland haben, ist ja einfach auch wirklich gut und auf einem hohen Niveau. Und dafür sollte man sich sicherlich auch einsetzen, bei aller Überregulierung und fehlenden Planungssicherheit diese Werte für die Zukunft zu erhalten und vielleicht auch wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Und ansonsten glaube ich tatsächlich auf der unternehmenspolitischen oder strategischen Ebene haben Sie ja sehr genaue Ziele. Und das ist natürlich das A und O, zielgruppensegmentiert vorzugehen und entsprechend Kommunikation und Produkte zu gestalten. Das wäre jetzt Eulen nach Athen tragen, wenn ich da in die Tiefe gehe.
Ja, also vielen Dank. Das ist wirklich eine tolle Zusammenfassung gewesen und eigentlich ja auch eine sehr positiv stimmende. Und wie viele Herausforderungen von außen es gibt. Ich habe jetzt im vergangenen Herbst mal eine Messe in China besucht und habe dann festgestellt, wie viele Unternehmen dort schon auf dem Sprung eigentlich sind. Und auch mir berichteten, sie überlegen, dass sie vielleicht mal in Europa eine Fabrik aufbauen möchten oder dass sie eben ihre Produkte unter der jeweils eigenen Marke auch auf den europäischen Markt bringen möchten. Wie konkret diese Pläne tatsächlich schon sind, die da vielleicht in Schubladen liegen, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite zeigt das eigentlich schon, dass der Druck einerseits von außen steigt, auf der anderen Seite offenbar der europäische und insbesondere der deutsche Markt für viele die das von außen betrachten, noch nach wie vor sehr interessant ist und viel Potenzial bietet. Und dementsprechend kann man da auch trotz aller Herausforderungen sicherlich positiv sein. Und ich finde, dafür bot jetzt die Studie und auch das, was Sie uns heute erzählt haben, schon viele Punkte, an denen man ansetzen kann. Ja, und dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Frau Dr. Münch. Es hat echt Spaß gemacht und ich denke, jetzt ist die eine oder der andere auch mal auf neue Ideen gekommen, die fürs Tagesgeschäft nochmal relevant sein könnten.
Ich danke Ihnen, Herr Splüter, und Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Und ihr findet eben auch weitere Informationen und den Link zu den wesentlichen Erkenntnissen der Studie in den Shownotes. Auch Infos zum Studienband, der wird jetzt gerade noch feingetunt und erscheint dann auch in Kürze. Und ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ebenfalls. Und wir hören uns demnächst wieder zur zweiten Folge unseres B2Pet Podcasts. Also seid dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.